verwende nämlich Ontologien in meiner Promotion, allerdings auf angewandter Basis. So, der Begriff, wo kommt der eigentlich her? Der Begriff selber ist schon sehr alt. Ich glaube, den Herrn kennt man so, den Herrn Aristoteles. Der hat den Begriff für mich auch schon geprägt. Es geht dabei einfach um die Einteilung des Seienden. Und in der Informatik versteht man unter dem Begriff formale Repräsentationssysteme, mit denen man Wissen modelliert. Und sie sind auch im Kontext des Semantic Web aufgetaucht. Bisschen in den Hintergrund gerückt, auch weil die ganze Idee mit dem Semantic Web vielleicht nicht so gezündet hat, wie man das damals, als man es angefangen hat, erwartet hat. Aber es wird immer noch vorangetrieben. Und aus dem ganzen Bereich ist das, in dem Bereich wird es auch benutzt. Vielleicht noch eine Anmerkung, die jetzt nicht auf den Folien steht. Das Ganze ist auch so ein bisschen eine Neuauflage der Expertensysteme, an denen man sich in den 80ern versucht hat. Nur dass es in den 80ern halt ohne diese formale Grundlage, nach dem, was ich gelesen habe, getan wurde, nur als Programmierung immer mit fest einkodierten Wissen und ohne die formalen Grundlagen, die man mit den Ontologien heute hat. Woraus besteht so eine Ontologie in der Informatik? Die Begriffe als Anmerkung, die jetzt kommen, sind teilweise aus der objektorientierten Programmierung bekannt, haben aber bei den Ontologien eine teilweise leicht andere Bedeutung und werden etwas anders verwendet. Daher nicht zu doll oder nicht zu stark versuchen, dass die Dinge, die man aus der objektorientierten Programmierung kennt, darauf zu übertragen. Zum einen gibt es Begriffe oder Klassen oder im Englischen Concepts bzw. Classes. Dann hat man Instanzen oder Individuen, Relationen zwischen den Individuen. Die meisten Ontologiesprachen können auch Vererbung. Und dann hat man noch Axiome, sprich Aussagen über die Individuen oder auch über die Klassen, die bestimmte Dinge dann beschreiben. So, Einsatzgebiete. Zum einen natürlich die Modellierung von Wissen. Sagt allen ICD was, beziehungsweise ICD-10 in dem Fall. Aber jeder kennt wahrscheinlich diese netten Kürzel, die all auf einer Krankschreibung stehen. Das ist ICD-C, die International Classification of Diseases. Und die ICD-11 ist eine Überarbeitung, das ist die 11. Auflage dieses Standards, die im Moment in der Arbeit ist. Und da, die wird auch erstmals als Ontologie erstellt, sodass die ganzen Dinge auch maschinenlesbar sind, die da in dieser Klassifikation drinstehen. Und dass man die dann auch möglichst einfach mit anderen IT-Systemen verbinden kann. Dann in der Bioinformatik wird das Ganze sehr viel genutzt für genetische Datenbanken und Ähnliches. Allerdings werden da nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Es gibt im Moment einige Projekte, wo das Ganze für Datenbanken von Lebensmitteln benutzt wird, unter anderem für Inhaltsstoffe und um das Ganze dann auch noch mit Krankheiten und Ähnlichem zu verbinden, um halt festzuhalten, zum Beispiel, wenn jemand laktoseintolerant ist und noch folgende Allergien hat, dann kann er die und die Produkte nicht essen und Ähnliches. Und wofür sie in Bremen unter anderem auch benutzt wurden, ist Mobilitätsassistenz, also sprich die Einschränkungen, die aus bestimmten Behinderungen resultieren, zu modellieren und das daraus dann zum Beispiel einem autonomen Rollstuhl, wie er in Bremen entwickelt wurde, zu sagen, wo jemand langfahren kann und wo nicht. So, es gibt verschiedene Ontologiesprachen, sprich, wie es auch Programmiersprachen gibt. In diesem Vortrag werde ich ein bisschen auf Ressourcen Description, das Resource Description Framework eingehen und RDF-Schema und die Web Ontology Language, OWL. Ist kein Buchstabendreher in der Abkürzung. Warum da die Abkürzung OWL ist, obwohl sie ja eigentlich WOL sein müsste, hat einen ganz einfachen Hintergrund. OWL ist einfacher auszusprechen und eignet sich gut für die Erstellung von Logos. Das war damals der Hintergrund, warum es als Abkürzung OWL ist. Es gibt noch ein paar und was dazu zu sagen ist noch, für die, die sich mit Ontologien schon mal beschäftigt haben, RDF und RDFS sind vielleicht nicht im ganz strengen Sinne Ontologiesprachen, allerdings, da sie die Grundlage für OWL zum Teil bilden, habe ich sie mit aufgenommen und weil sie auch relativ häufig verwendet werden. Andere Sprachen, in denen man auch Ontologien aufbauen kann, sind F-Logic und First-Order-Logic. Das sind Sprachen, die allerdings nicht so häufig verwendet, auf die man nicht so häufig stoßen wird. Es gibt dafür Anwendungen, ja, aber die haben relativ kleine Teilbereiche nur, meines Wissens nach. Ein wesentlicher Unterschied zwischen OWL und F-Logic ist, dass OWL eine Open-World-Assumption hat und F-Logic eine Closed-World-Assumption. Ganz einfaches Beispiel, wenn ich modelliere, dass wenn ich in einer Ontologie die Information habe, wer die Eltern von jemandem sind, dann kann ich in F-Logic sagen, dieser Mensch hat wirklich nur so viele Kinder, wie ich eingestellt habe, während in OWL es die Annahme ist, dass es eventuell noch weitere gibt, die ich nur nicht modelliert habe. Es sei denn, ich sage explizit, es gibt nur diese drei oder wie viele auch immer ich modelliert habe. So, RDF ist eigentlich relativ simpel, steht wie gesagt für Resource Description Framework, ist im Kontext des Semantic Web entstanden. Das Ganze besteht im Prinzip nur aus Aussagen von Subjekt, Prädikat und Objekt. Sprich, ich habe ein Subjekt, ein Prädikat hat, das ihm irgendeine Beziehung zuordnet und dann ein Objekt dazu. Es gibt aber vielleicht auch noch ein Beispiel. Und es gibt verschiedene Serialisierungen, sprich, wie man es abspeichern kann, unter anderem RDF-XML und JSON-LD. Und als Beispiel, wie das Ganze aussieht, wenn man die beiden Sätze hier oben hat, die FrostCon 2017 findet in St. Augustin statt und die FrostCon 2017 findet vom 19. bis 20. August 2017 statt, dann sieht das als RDF halt so aus, dass man hier das Subjekt hat eben als URI identifiziert, hat dann das Prädikat, was in diesem Fall einfach takes place ist und dann eine URI für den Ort. Und das Gleiche für die beiden, fürs Anfangs- und Enddatum der Veranstaltung. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel zum Verständnis. RDFS ist eine Erweiterung für RDF. mit der man verschiedenste Einschränkungen beschreiben kann. Also sozusagen, was im Prinzip Schemata, um zu sagen, die Beziehung kann nur von Subjekten dieser Klasse zu Instanzen dieser Klasse geschehen. Es gibt dann ein paar frei verfügbare, vordefinierte Schema, zum Beispiel Friend of a Friend, um Beziehungen zwischen Personen zu beschreiben. Und auf schema.org sind verschiedenste Schemata für alle möglichen Anwendungsfälle zu finden. So, genau. So, im Prinzip RDF-S fügt Class, Resource, Property und andere hinzu. Ist auch alles allerdings als RDF-Triples zu definieren. Bleibt also in der gleichen Sprache. Und es gibt auch eine Abfragesprache, um später dann über diese RDF-Graphen im Prinzip, also im Prinzip spannt das Ganze dann ja einen Graphen auf. Und mit Sparkle, das ist eine standardisierte Abfragesprache für diese RDF-Graphen, kann man dann auch Anfragen daran stellen. Das Ganze ist ein bisschen an SQL angelehnt. Man kann sich hier so Präfixe erstmal definieren, um nicht diesen ganzen URL, diese ganze URL ständig zu schreiben. Und in diesem Fall frage ich aus einem RDF-Graph mit dieser Friend of a Friend eine Struktur ab, wie viele bekannte jede Person hat. Also ich habe hier dann so Variablen definiert und die werden dann entsprechend hier durch diese Where-Klausel belegt. Und das Ganze wird dann noch nach den Personen gruppiert, sodass ich nur eine Zeile für jede Person im Ergebnis habe. So, die Web Ontology Language in der Version 2 basiert auf dem Fundament der Beschreibungslogik, auch einer ganz speziellen Beschreibungslogik. Auf diese theoretische Grundlage will ich jetzt heute hier aber nicht eingehen. Erlaubt noch eine wesentlich stärkere Formalisierung als RDF und kann auch wiederum in verschiedensten Formaten dargestellt und gespeichert werden. Zum einen auch als RDF. Und dann gibt es noch andere Syntaxe, zum Beispiel Turtle oder die Manchester-Syntax. Die Manchester-Syntax wird man, wenn man mit OWL arbeitet, sehr häufig sehen, da die unter anderem im Editor für OWL Protégé benutzt wird für die Darstellung. Da zeige ich aber gleich noch ein Beispiel zu. So, OWL hat Klassen, Individuen, Object Properties sind Beziehungen zwischen Individuen und Data Properties sind auch Beziehungen, aber die dann auf ein Literal gehen, also zum Beispiel halt String-Eigenschaften für ein Individuum und Axiome. So, dann switche ich nämlich jetzt mal eben zu einer kleinen Live-Demo. So, diese tolle Oberfläche, die man hier sehen kann, das ist Protégé, das ist ein Editor für OWL-Ontologien. Was man hier sehen kann, ist, das stammt tatsächlich auch aus meiner Dissertation, das ist eine Ontologie, die die Web Content Accessibility Guidelines abbildet, als Ontologie. Und ich habe hier jetzt die Klasse Success-Kriterion markiert. Hier sehe ich jetzt gerade alle Instanzen für diese Klasse. Und hier sehe ich alle Data-Properties, die dafür definiert sind. Und so in dieser Form sieht das Ganze aus. Und dieses Format, das man hier auch sehen kann, das ist tatsächlich die Manchester-Syntax. Max, ich schaue jetzt nochmal eben, ob ich noch ein Beispiel finde mit Object Properties. Also hier habe ich jetzt noch ein Beispiel, das sind jetzt eben die Guidelines aus den Web Content Accessibility Guidelines, die es gibt. Hier stehen Titel und Beschreibung und ähnliches als Ontologie und hier stehen dann verschiedenste die Beziehungen zu den Erfolgskriterien, also im Prinzip noch alles relativ ähnlich, wie man es in der objektorientierten Programmierung hat. Was man dann halt machen kann, ist, dass man verschiedenste Axiome noch definiert und die dann durch einen Reasoner automatisch ermittelt werden. Also man kann dann Wissen ableiten aus diesen Ontologien. So, an dem Thema wird auch noch geforscht. Im Moment, zum einen wird im Moment versucht, Entwurfsmuster für Ontologien zu finden, sprich verschiedenste Patterns, wie man bestimmte Dinge am besten modellieren kann, um sie einfacher, damit man vorgefertigte Lösungen für bestimmte Probleme hat, die immer wieder auftauchen. Dann gibt es noch das Thema der Modularisierung von Ontologien. Es gibt mittlerweile sehr verschiedenste Ontologien, die sehr groß geworden sind. Und da ist dann die Schwierigkeit, dass diese Ontologien sehr komplex werden und man teilweise dann nur Teile benutzen möchte. Und ein dritter Punkt, an dem im Moment geforscht wird, ist, wie man Ontologien in verschiedenen Ontologiesprachen miteinander verbinden kann. Da gibt es ein Projekt, das damit relativ weit ist, die Distributed Ontology Language, mit der man verschiedene Ontologiesprachen miteinander verbinden kann. So. Es gibt dazu auch ein relativ gutes Ökosystem an Software, das tatsächlich zum fast komplett freie Software ist. Daher auch die Verbindung hierzu. Zum einen, wenn man mit RDF arbeiten möchte, gibt es von der Apache Foundation ein Projekt, Apache Jena. Und ein interessantes Unterprojekt dazu ist FuseKai. Das ist ein sogenannter Triple Store, also im Prinzip eine Datenbank, in der man nativ RDF speichern kann. Der Vorteil an der Sache gegenüber relationalen Datenbanken ist, dass man wenig Probleme hat, wenn man irgendwelche neuen Änderungen macht. Also man braucht keine Schemamigration oder ähnliches dann durchzuführen. Das ist relativ interessant, wenn man Daten hat, deren Struktur sich häufig ändern kann. RDF4J ist ein relativ ähnliches Projekt zu Apache Jena, was von der Eclipse Foundation verwaltet wird. Die OWL-API ist im Prinzip die Standard-API, um mit OWL-Ontologien zu arbeiten. Das ist eine Java-Bibliothek. Protégé haben wir vor eben schon gesehen. Das ist der eigentlich Standard-Editor, um OWL-Ontologien zu erstellen. Und dann gibt es, wie schon gesagt, die Riesener, von denen Hellet und Hermit die bekanntesten sind. Es gibt noch ein paar mehr, die verschiedene Fähigkeiten, zum Teil noch weitere Features bieten. Aber Hellet und Hermit sind die bekanntesten und am weitesten entwickelten. So, dann bin ich auch schon durch. Ontologien sind ein interessantes Tool, wenn man Wissen modellieren will, was relativ fest ist. Man hat mit RDF, RDFS, einem Triple Store und Sparkle eine Alternative zu relationalen Datenbankmanagementsystemen, die für bestimmte Anwendungsfälle interessant sein kann. Und das Ganze ist ein aktives Forschungsgebiet. Die Folien sind auch auf der Frostcon-Seite mittlerweile auf der Vortragsseite runterladbar und hier im Anschluss sind noch einige Folien mit Links, die ich jetzt aber natürlich nicht durchgehen möchte. Ja, Fragen, Anmerkungen und Diskussionen und Ähnliches?
Ja. Ein Beispiel. Du sagtest, du hast das halt Barrierefreiheit gemacht.
Genau, für die Web Content Accessibility Guidelines plus den gerade auf in Arbeit befindlichen ACT-Rule-Standard, der ein Format für Regeln zum Testen von Barrierefreiheit definiert.
Also ich glaube, es jetzt so eine Art Expertensystem gegeben und demnächst...
Genau, und was noch dazu kommt, was von meinem Doktorvater schon gemacht wurde, ist Krankheiten und Einschränkungen zu modellieren als Ontologie. Und das dann zusammen, zum einen soll das Ganze dann als Grundlage für ein semi-automatisches Testtool fungieren für Webseiten. Also sprich, du hast dann noch ein Browser-Plugin, das auf diese Ontologie zugreift, hilft, sich da die Informationen rausholt und dann zum Teil automatisch und zum Teil mit einigen kleinen Fragen an dich dir attestet, wie barrierefrei deine Webseite ist und was du tun musst, um sie barrierefreier zu machen. Und zum anderen ist die Idee, automatisch Refactorings auf nicht barrierefreie Seiten anzuwenden. Also sprich, wenn du irgendeinen Bedarf hast, weil du farbblind bist oder was auch immer, dann hast du auch ein Browser-Plugin, das auf die Ontologie zurückgreift. Und du hast dem Plugin vorher gesagt, du hast die und die Einschränkung. Und dann stellt es automatisch, wenn du auf eine Webseite fest, die hat das Problem. Der Benutzer hat die Einschränkung. Und dann werden zum Beispiel die Farben automatisch geändert. Oder zumindest so angepasst, dass man erkennen kann, was auf der Webseite passiert. Das ist die Grundidee. Ja. Oder noch Anschlussfrage dazu? Oder?
Ja, aber okay. Vielleicht
noch
ein Kommentar zu Grafdaten. Ja. Das ist das so untersucht. Das eine. Zweite Frage ist, Anwendungen, die jetzt nicht modellhaft sind, was wir mit hier stehen, sondern auch die Systeme.
Also es ging zum einen um Graphdatenbanken, ob das auch Thema ist. Im Moment noch nicht direkt vorgesehen, wird aber sicher noch kommen. Im Prinzip ist ein Triple Store ja eine Graphdatenbank. Und zum anderen die Frage war, ob es schon Systeme gibt, die das Ganze einsetzen. Die meisten sind noch nicht über die Forschungsstadien hinausgekommen. Also es gibt jetzt gerade ein neues Projekt in der Arbeitsgruppe, in der ich meine Dissertation mache, wo es auch um Datenbanken für Food, also für Essen geht und Einschränkungen, was dann auch veröffentlicht werden soll. Das Projekt läuft aber jetzt gerade erst an. Und ansonsten gibt es meines Wissens nach nur unternehmensinterne Anwendungen oder auch jetzt Projekte in Firmen, die aber auch als Forschungsvorhaben gefördert sind im Moment, also noch keine hundertprozentigen Produktivsysteme in dem Bereich. Machen wir da erstmal weiter. Noch ja, das ist allerdings noch wieder, das geht, ist dann schon wieder sehr der Semantik-Web-Bereich. Die Frage war eben mit dem, ob man auch Ontologien zumindest teilautomatisch irgendwo extrahieren kann. Das ist, um es nochmal neu anzufangen, die Antwort, das ist ein aktives Forschungsgebiet im Moment, das Ontology Learning. Man muss aber zumindest immer erstmal die Klassen, also die Konzepte vorher selber definieren, wobei man dann die Individuen zum Teil lernen kann. Aber das ist, wie gesagt, im Moment ein aktives Forschungsgebiet. Ja. Dann war hier noch eine.
Ja, nochmal zur Barrierefreiheit.
Ja.
Da vielleicht mal als Beispiel angucken könnte, ist jetzt Farbe ein Teil der Ontologie oder ist sogar rot ein Teil der Ontologie?
Nein. Nein, was drin steht, ist, dass die Frage war, wie das mit der Barrierefreiheit genau in der Ontologie funktioniert, was genau da drin steht. Ob jetzt tatsächlich Farben und Ähnliches drinstehen? Nein, was drinsteht ist zum einen aus den Web Content Accessibility Guidelines die Vorschrift dafür oder die Vorschriften und Regeln, die es dafür gibt. Da gibt es zum Beispiel eine Vorschrift für den Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrundfarbe und einen Algorithmus, wie man den bestimmt und ein Mindestverhältnis ist. Und das kann man natürlich dann automatisiert auch testen. Und das steht dann in der Ontologie drin. Und der Test muss dann natürlich auf der Webseite durchgeführt werden. Ja?
Ist dann Vordergrundfarbe und Hintergrundfarbe ein Objekt der Ontologie?
Nein. Also die Webseite selber, der ganze DOM-Baum und das CSS ist nicht in der, im Moment ist es so vorgesehen bei meiner Ontologie, nicht Teil der Ontologie.
Auch nicht die Definition, was es überhaupt ist. Weil wenn in der Regel drinsteht, Vorder- und Hintergrundfarbe muss etwas einhalten, dann müsste doch Vorder- und Hintergrundfarbe irgendwo definiert sein, dass das einhält. Oder ist
es ein Feedback? Jein. Wir können das gerne nochmal detailliert gesondert angucken. Ich glaube, es wird jetzt etwas zu weit.
Könnte man vorstellen, dass allgemein Interesse darin müsste, irgendein spezielles Beispiel in diese Ontologie mal reinzugehen?
Ja, das ist allerdings schwierig, weil das Ganze noch nicht 100 fertig ist. Also es funktioniert, ich kann es nicht vorführen im Moment, in der Form, wie es gewünscht ist gerade. Es ist im Moment aktiv in Arbeit und daher noch nicht vorführbar.
Wie wird es reichen, mal so eine Regel einzugehen?
Ich kann es mal zeigen, wie es im Moment aufgebaut ist. Also, was halt drin steht in der Ontologie, sind die Erfolgskriterien für die aus den Web Content Accessibility Guidelines. Ich hoffe, ich habe jetzt auch die richtige Ontologie aufgerufen. Ja, muss sein. Was dann auch drin steht, sind halt die Regeln. zum Testen aus der AutoWCAG-Sache und was drin das sind jetzt nur da, okay. Und was hier noch drinstehen wird, ist die Prozedur, wie man es testet, allerdings dann als JavaScript-Code, der dann im Browser ausgeführt werden soll. Der ist jetzt hier nicht zu sehen. Dieses Ergebnis wird dann in die Ontologie zurückgeschrieben und die Webseite selber taucht dann, hier kann man, was dann auftaucht, ist nur die Webseite selber als Instanz in der Seite und die Ergebnisse von den Testfällen.
Ja. Vorhin, zum Beispiel
zeigt so ein
Triebel, sich ich
ausgeführt
finde, genau. Dann da und da
statt. Ja.
Hast du mal so ein Triebel parat im Kontext der Accessibility?
Nee, weil das ist hier, das Accessibility ganz ist ja als OWL definiert. Beziehungsweise, doch, du siehst hier ja, im Prinzip siehst du hier die Triple. Was du hier siehst, also dieses Webpage,
ja.
Diese Klasse, das wäre im Prinzip in diesen Triples das Subjekt. Und dann hast du hier dieses Related, das wäre das Prädikat in dem Fall. Und hier dieses, das hier, das sind dann wieder Instanzen von der Klasse Technik, die hier auftauchen. Das wäre dann das Objekt.
Das ist
ja. Wenn du mal hier guckst, das wirst du auch sehen, wenn du. Wo ist es? Genau, wenn. Wenn du hier guckst, das ist jetzt die Klasse HTML-Technik hier. Ja, und wenn du hier siehst, das sind die ganzen Techniques, das ist im WCAG-Kontext sind das im Prinzip die Vorschrift oder die Möglichkeiten, mit denen du die Erfolgskriterien aus der WCAG umsetzen kannst. Maus. Da steht, da ist hier jetzt nicht, ich zeige mal kurz, wie die WCAG überhaupt aussehen. Damit sonst ist das, glaube ich, etwas unverständlich. Und zwar diese Web Content Accessibility Guidelines, auf die ich mich da beziehe, die werden vom W3C nur als Text zur Verfügung gestellt. Und da hast du halt diese, hat man diese Erfolgskriterien. Ich suche jetzt mal ein. Wir nehmen einfach dieses hier. Dann hast du eben halt hier die dazugehörigen Techniques, mit denen du das Ganze umsetzen kannst und eine Beschreibung, dieses H oder G in diesem Fall jetzt G18 ist die Technik, wie du, ist eine Möglichkeit, mit der du dieses Erfolgskriterium umsetzen kannst. Und jetzt hier mal zurückgehe und das ist halt dann über diese Relation in der Ontologie hier in formaler Weise modelliert worden. Ich kann noch mal ein anderes Beispiel zeigen. Das ist allerdings so. Das ist jetzt eine andere Ontologie, nämlich eine für mobile Assistenzsysteme oder für Mobilitätsassistenz. Da gibt es halt alle möglichen Klassen. Moment. Ja, kein gutes Beispiel. Okay, lassen wir. Ja. Und über diese Triples halt werden die Relationen zwischen diesen Objekten einfach modelliert in formaler Weise. Beantwortet das so ein bisschen die Frage, oder?
Ja, also wo kriegst du die Ontologie in die Zahl her?
Diese Klassen habe ich mir definiert, die hier stehen. Also die habe ich schon manuell definiert vorher und die so Object Properties fest und Data Properties festgelegt und die Daten reingezogen habe. Dafür habe ich mir tatsächlich einfach ein kleines Tool geschrieben, das den HTML-Quelltext von den W3C-Dokumenten durchgeht und die entsprechenden Informationen daraus zieht.
Ja, okay, aber wenn wir jetzt
ja, da musst du bestimmte, du musst dann bestimmte Dinge angeben. Ich mache jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Das hier ist jetzt der View, in dem man diese Object Properties definieren kann. Und zwar so, das ist jetzt ein einfaches Beispiel. In den Web Content Accessibility Guidelines gibt das auch Konformitätsstufen, also Conformance Level in dem Fall. Und diese, ich habe hier jetzt halt eine Eigenschaft definiert namens Requires Success Criterion, mit der ich dann sagen kann, welche Erfolgskriterien von dem Konformitätslevel definiert werden. Und dann kann ich auch sogenannte Axiome definieren. Zum Beispiel hier gibt es dann ausgehend von Erfolgskriterium wiederum dieses Requires Required by Conformance Level. Und hier habe ich dann noch zum Beispiel ein Axiom definiert, dass das die Inverse von dem Requires Success Kriterium ist. Und ich kann dann eben über diese Axiome, die ich definiert habe, ich muss dann manuell oder über so ein Tool nur eine Richtung zum Beispiel in dem Fall festlegen und die andere Richtung wird über den Riesener definiert. Und auf die Weise kann ich auch andere Axiome festlegen und sofern das der Riesener dann eindeutig aus den Axiomen ableiten kann, hast du dann bestimmte Ergebnisse. Ich kann auch mal einfach ein Beispiel machen, das einfach mal eben tun. Also wenn ich ich sehe gerade, ich habe ich habe nicht die richtige Ontologie hier mitgenommen, wo alles definiert, richtig definiert ist. Aber doch, kann man sehen. Also was hier jetzt aufgetaucht ist, diese ganzen gelben Dinge, zum Beispiel ja, Die sind alle gerade vom Riesener berechnet worden. Über verschiedenste Axiome, die ich in der Ontologie definiert habe. Und auf die Weise kann man dann auch zum Beispiel sagen, wenn eine Webseite die und die Regeln erfolgreich erfüllt hat, dann erfüllt sie das Erfolgskriterium X erfolgreich. Und wenn sie alle Erfolgskriterien für eine bestimmte Konformitätsstufe erfüllt, erfüllt sie auch diese Konformitätsstufe. Auf die Weise funktioniert das in den Ontologien. Etwas klarer geworden? Oder? Okay. Weitere Fragen? Ja?
Das war eine Frage, was konkret ist. Wo, an welcher Stelle, ist diese Anwendung, was nimmt mein Wissen aus? Was bringt den Vorteil von Ontologien in Kombination mit einem Reasoner gegenüber einer Rule Engine? Weil das war ja auch vorhin die Frage von einer Anwendung, dass man zeigt hat, hey, solange ich das auch mit einem klaren Regelwerk machen kann, diese Regeln 1 zu 1 abbilden, in solche Regeln, in der Rule Engine, der Einsatz von und Reasoner meiner Meinung nach Oberingenieur.
Das kann gut sein. Was? Die Frage war, ob man das Ganze nicht auch mit Rule Engines machen könnte. Könnte man möglicher, sicher. Hat verschiedene Gründe, dass es jetzt mit Ontologien gemacht wurde. Es gibt tatsächlich allerdings auch eine Implementierung eines Reasoners, was die auf eine Rule Engine zurückgreift und auch eine OWL Unterform, die exakt so definiert ist, dass sie komplett über eine Rule Engine hin ablaufen kann, die auch im Prinzip genauso mächtig oder fast genauso mächtig ist wie die Variante, die über die Reasoner läuft. Nicht hundertprozentig, aber 90% der Dinge, die man normalerweise macht, passieren tatsächlich über Ontologien. Und man muss auch sagen, das Ganze ist natürlich auch, dieses Vorhaben ist auch ein Test dafür, wofür man Ontologien wirklich nutzen kann und wo sie nicht geeignet sind.
Kann man sie dafür nutzen?
Ja, bisher sieht es gut aus. Weil die Frage war, ob man sie wirklich dafür nutzen kann. Im Moment sieht es noch recht gut aus. Also bisher bin ich auf keine Probleme gestoßen, die dagegen sprechen. Außer, dass es relativ komplex von der Thematik her ist. Also die Einarbeit, die Lernkurve mit den im ganzen Thema ist etwas steil, weil es auch noch nicht so viel Literatur dazu gibt für den Einstieg, sondern hauptsächlich theoretische Abhandlungen über die Ontologien. Aber doch, bisher ist es gut. Und wie gesagt, wie ich ja auch gesagt hatte, woran im Moment auch relativ aktiv geforscht wird, sind Entwurfsmuster für Ontologien. Das ist ein Punkt, der die Anwendung von diesen Ontologien noch ein wenig behindert. Ja?
Also, ja? Musst du es wirklich mit Ontologien machen oder hätte man es auch anders machen können?
Man hätte es auch mit Sicherheit anders machen können.
Kein Beispiel, man sagt, hier an der Stelle,
nein.
Da habe ich einen massiven Vorteil, wenn ich auch ein Ontologien einsetze.
Ich habe auch bisher noch kein wirkliche, also was ich an Anwendungen von Ontologien gesehen habe, habe ich bisher auch noch wirklich kein Beispiel gesehen, was wirklich wo ich wirklich gesagt hätte, das geht nur mit Ontologien hin. Es geht mit Sicherheit auch mit anderen Dingen, es wird dann teilweise aber vielleicht komplizierter als mit Ontologien oder aufwendiger zu implementieren. Ja. Noch weitere Fragen? Sonst. Ja, nein, das ist schon international. Die Frage war, inwieweit da auch international geforscht wird. Was es gibt tatsächlich, und ob es kommerzielle Systeme schon gibt. Ja, gibt es. Unter anderem zum Beispiel ein System namens Stardock. Die meisten dieser Systeme werden aber hauptsächlich dafür verkauft, meines Wissens nach, um Datenintegration zu machen. Sprich, wenn Unternehmen verschiedenste Datenquellen haben, um diese Daten übereinander zu bekommen. Also wirklich dieses Reasoning in kompletter Form wird meines Wissens nach noch nicht irgendwo wirklich produktiv komplett eingesetzt. War auch möglicherweise aus dem Grunde, das Problem hatten wir in unseren Projekten zum Teil auch, dass diese Riesener teilweise, sobald die Ontologie etwas komplexer wird, was allerdings nicht unbedingt heißt, viele Individuen in der Ontologie sehr langsam werden können. Also die Algorithmen für dieses Reasoning sind noch nicht hundertprozentig ausgereift. Ja. Und die Forschung, ja, ist international, ist aber teilweise auch sehr in dem Umfeld der theoretischen Informatik verortet. Und anwendungsnahe Forschung ist nicht so viel im Moment zu treffen. Es scheinen jetzt gerade mehr Projekte in der Richtung zu kommen. Noch weitere? Ja?
Das kann ich so nicht stehen lassen. Also es liegt sicherlich auch an den Algorithmen der Bücher, da kann man was verbessern. Aber meiner Meinung nach liegt es ganz massiv daran, wie ich meine Ontologie modelliere, ob das Ganze schnell läuft oder nicht. Ich kann dort in den Ontologien beliebige Komplexitäten einmodellieren. Ja. Und wenn ich das dann tue, dann brauche ich auch nicht zu wundern, dass der Riesenhaft eine bestimmte Anfrage tagelang läuft. Ja. Das ist ja gerade da, wo ganz viel Arbeit reinfließen muss, in dieses wirklich auf den Anwendungsfall die Ontologie zu modellieren, auf Firmen, selbst wenn man denen aufzeigt, hier hättest du mit dem Prinzip ein bisschen Vorteile, einfach dieses Risiko und den initialen Aufwand scheuen. Mhm. Sagen so, ja, wir setzen uns erstmal 3 Monate lang hin, noch nichts anderes als eine Ontologie zu modellieren.
Ja, das ist ja auch das, was ich bei den Patterns sagte, dass eben halt dass gerade aktiv geforscht wird, wie dass man vernünftige Entwurfsmuster für die Ontologien hat. Gut. Noch weitere Fragen? Weil sonst ist die Zeit. Okay.
System, das ist das auch so die Frage, ist man nur modelliert, wenn man nur ein Modell hat? Wie kommt man zu lauffähigen Software, die dann zu lange dauert, dann geht es doch meist nicht mehr. Wenn Sie aber sagen, alle Ansätze, die bisher geschafft haben, dann nicht diese wissenschaftlich gemacht. Und nicht kriegen, nur ein Datum dazu im besten Fall, dann doch nur die längste System. Das lauflegen. Das geht doch. Ist das durchaus eine Gewinnsituation? Da komme ich zum Austausch.
Ja. Also,
die
wenn.
Auch produktiv laufen, nicht im Forschungssektor, das ist natürlich.
Also wenn noch Fragen sind, ich bin heute und morgen noch meistens am Stand vom CMS Garden anzutreffen. Kann man mich gerne ansprechen. Okay, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.